Sagenhaft, der Podcast, wo Mythos und Realität aufeinander trifft. In der heutigen Episode begeben wir uns ins mittelalterliche Wien und finden uns in einer aufgeregten Menschenmenge im ersten Wiener Gemeindebezirk wieder. Wir begegnen einer mystischen Kreatur, klugen Köpfen und mutigen Menschen, die für die Liebe ihr Leben riskieren. Im Anschluss gehen wir dem Mythos auf die Spur und sehen uns an, was von der Sage übrig ist. Eine große Menschenmenge umstand an einem Junimorgen des Jahres 1212 das Bäckergeschäft des ebenso wohlhabenden wie habgierigen Meisters Gahibel in der Schönlaterngasse 7. Das Haustor war geschlossen, gellende Rufe und durchdringendes Geschrei erschallten im Inneren des Hauses. Die Menge der Neugierigen wuchs und einige beherzte Männer schickten sich an, das Tor einzuschlagen, um die Ursache des Lärms zu erfahren, während andere zum Stadtrichter Jakob von der Hülben liefen, um ihm zu melden, dass im Haus des Bäckermeisters etwas ganz Schreckliches vorgehen müsse und die ganze Schönlaterngasse voll aufgeregter Menschen sei. Inzwischen hatte der Bäckermeister sein Haustor geöffnet und stand nun totenblass und nach Fassung ringend vor der neugierig sich herandrängenden Menge, die ihn mit Fragen bestürmte, was sich im Haus ereignet habe. Da kam auch schon der Stadtrichter an der Spitze der Scharwache herangeritten, während das Volk ehrfurchtsvoll zurückwich. Mit strenger Amtsmiene fragte er den immer noch vor Aufregung schlotternden Bäckermeister um den Grund dieser verbotswidrigen Ruhestörung. »Gestrenger Herr Stadtrichter«, erwiderte der Meister mit zitternder Stimme, »ein schreckliches Untier hält sich in meinem Haus auf. Als eine meiner Mägde heute früh aus dem Ziehbrunnen Wasser schöpfen wollte und dem Eimer nachblickte, bemerkte sie tief unten ein Glitzern und Leuchten. Zugleich aber drang ein so scheußlicher Gestank aus dem Brunnen herauf, dass ihr vor Schrecken und Angst fast die Sinne vergingen. Laut schreiend lief sie ins Haus und berichtete aus ihrer Wahrnehmung. Der Lehrjunge erklärte sich gleich bereit, die Sache näher zu untersuchen. Er ließ sich an ein Seil binden, nahm eine Pechfackel in die Hand und stieg in den Brunnen hinab. Er war aber noch gar nicht weit im Schacht unten, als er einen entsetzlichen Schrei ausstieß und die Fackel fallen ließ. Wir zogen ihn rasch aus der Tiefe herauf, der arme Bursch war mehr tot als lebendig. Als er sich wieder ein wenig aufgerappelt hatte, erzählte er mit stockender Stimme, auf dem Grund des Brunnens sitze ein scheußliches Ungeheuer, das halb wie ein Hahn, halb wie eine Kröte aussehe. Es habe einen zackigen Schuppenschweif, plumpe, warzige Füße, trage ein feuriges Grönlein auf dem Kopf und habe mit seinen eigenartig glühenden Augen giftige Blicke nach ihm geworfen und die Krallen drohend emporgestreckt, dass ihm fast das Blut im Leib erstarrte und er geglaubt hatte, sein letztes Stündlein sei gekommen. Er wäre sicher im Brunnen gestorben, schloss der Bäckermeister seinen Bericht, wenn wir nicht rasch in die Höhe gezogen hätten. Während der Stadtrichter ratlos überlegte, was in dieser absonderlichen Sache zu tun sei, die so ganz aus dem Rahmen der gewöhnlichen Fälle herausfiel, über die er sonst zu entscheiden hatte, trat ein Mann aus der umstehenden Menge hervor und wandte sich an den Vertreter der Obrigkeit. Es war der Dr. Heinrich Politzer, ein gar gelehrter und in allen Naturerscheinungen bestens bewanderter Mann, der sich nun vom Stadtrichter die Erlaubnis erbat, zum Volk sprechen zu dürfen und den merkwürdigen Vorfall zu erklären.
»Hört, ihr Leute«, begann er, »das Tier, das man im Brunnen des Hauses gesehen hat, ist ein Basilisk, ein gar schreckliches Wesen, das aus einem Ei entstanden ist, das ein Hahn gelegt und eine Kröte ausgebrütet hat. Schon der alte römische Schriftsteller Plinius hat uns ein solches Tier beschrieben. Er ist äußerst giftig, schon sein Hauch, ja sein bloßer Anblick ist todbringend. Es muss schleunigst getötet werden, das kann aber nur auf folgende Weise geschehen. Man muss dem Basilisken einen Spiegel vorhalten. Wenn er sein eigenes scheußliches Bild im Spiegel erblickt, gerät er darüber so in Grauen und Wut, dass er zerplatzt. Wenn sich jemand findet, der dieses gefährliche Wagnis unternimmt, meinte der Gelehrte zu Gahibel gewendet, so könnte euer Haus von dem schrecklichen Tier befreit werden. Lautlos hatte die Menge zugehört. Der Bäckermeister aber rief, wer von euch, ihr Leute, getraut sich, die Tat auszuführen? Er soll es nicht bereuen, ich will ihn reichlich belohnen. Aber niemand sagte ein Wort. Viele wandten sich um und liefen davon, denn der Aufenthalt bei dem gefährlichen Haus dünkte ihnen nicht recht geheuer. Plötzlich ließ sich neben Gahibel die entschlossene Stimme seines Gesellen Hans Gelbhaar vernehmen. Meister, ihr wisst,
Ich habe eure Tochter Apollonia schon lange ins Herz geschlossen. Dass ihr mir deshalb wiederholt Gram seid, ist mir nicht unbekannt. Wenn ihr nun einwilligt, mir eure Tochter zur Frau zu geben, so will ich für mein Glück selbst das Leben aufs Spiel setzen und dem greulichen Tiere zu Leibe gehen. Die Angst vor dem Untier war so gewaltig, dass dem Meister selbst dieser Preis nicht so hoch erschien. Ohne Bedenken gab er seine Zusage. Ein großer Spiegel wurde herbeigeschafft, dem kühnen Gesellen ein Seil um den Leib gebunden und mutig ließ er sich dann langsam in den unheimlichen Brunnen hinab. Es gelang ihm, den tödlichen Blick des Basilisken zu vermeiden und dem scheußlichen Tier den Spiegel vorzuhalten, worauf es vor Wut und Ingrimm über den eigenen hässlichen Anblick mit lautem Knall zerbarst. Wohlbehalten kam der Geselle wieder aus dem Brunnen herauf, der Bäckermeister aber hielt sein Wort, aus Hans und Apollonia wurde ein glückliches Paar. Auf den Rat des Herrn Politzer füllte man hernach den Brunnenschacht mit Erde und Steinen aus, begrub das Ungeheuer in der Tiefe. Aber noch im Tode übte es seine verderbliche Kraft aus. Einige Leute, die bei der Arbeit mithalfen, wurden von dem giftigen Brodem, der aus der Tiefe dran betäubt, erkrankten schwer und starben kurze Zeit darauf. Auch der Bäckerjunge, den der Blick des Basilisken getroffen hatte, kam mit dem Leben nicht davon. Zur ewigen Erinnerung an dieses schreckliche Geschehnis wurde in einer Nische des Hauses Schönlaterngasse 7 ein getreues Abbild des Basilisken angebracht und eine Inschrift darunter gesetzt, die den Vorfall zum Gegenstand hat. Das Haus hieß fortan das Basiliskenhaus. Längst ist der Glaube an das gefährliche Tier verschwunden, nur die Redensart besteht noch vom unheilbringenden Basiliskenblick. In der Schönlaterngasse 7 im ersten Wiener Gemeindebezirk befindet sich das in der Sage genannte Bäckershaus. Es ist seit dem 18. Jahrhundert quasi unverändert, die Gebäudefront ziert ein Fresko, das den mutigen Gesell mit dem Spiegel zeigt. Darüber prangt das Zunftzeichen der Bäcker, das Brezal, und noch weiter darüber ist die besagte Steinbüste des Untiers. Die Inschrift unter dem Fresko belegt übrigens, dass es den Brunnen nicht mehr gibt. Er wurde zugeschüttet, wie es in der Sage geschrieben steht, mitsamt dem Basilisken darin. Heute befindet sich das Antiquariat Georg Fritsch in dem Haus in der Schönlaterngasse 7. Im antiken Griechenland wird dem Philosoph Demokrit, der 370 v. Chr. Gestorben war, oft zugeschrieben, ein Wesen zu beschreiben, das er Basilikus taufte, was so viel heißt wie kleiner König. Immerhin sagt ja auch der Bäckermeister, das Wesen trage ein feuriges Krönlein auf dem Kopf. Tatsächliche Quellen dafür sind aber kaum zu finden, auch weil die Werke Demokrits nur als Fragmente überliefert sind. Nikander von Kolophon erwähnt den Basilisken in seinem Vertariaka im 2. Jahrhundert vor Christus. Das Tier war für Nikander harmlos, es tötete weder durch Blicke, noch Rufe, noch durch seinen Atem. Plinius der Ältere, den auch der gelehrte Politzer anführt, schreibt hingegen in seiner Enzyklopädie Naturalis Historia bis etwa 79 nach Christus über eine Schlange aus Kyrenaike, einer Gegend im heutigen Libyen, die Basilisk heißt. Wie eine Krone ist ein weißer Punkt auf dem Kopf beschrieben und alle anderen Schlangen flüchten, sobald der Basilisk seinen Schrei loslässt. Tötet man den Basilisken mit einem Speer, so kriecht das Gift das Speer empor und tötet den Angreifer. Nur ein Wiesel ist Plinius nach dem Basilisken gewachsen und kann ihn töten. Blöderweise stirbt es selbst dabei. Im Mittelalter schreibt unter anderem auch Hildegard von Bingen, die man eher wegen ihres heilkundlichen Wissens kennt, von Basilisken. Zeichnet auch ein düsteres Bild von dem Wesen. Es töte alle Lebewesen, die ihm über den Weg laufen, und alle in seinem Umfeld werden krank. Ganz und gar nicht schrecklich ist die Gattung Basilisk der Leguane, die in Lateinamerika auftreten. Sie ernähren sich von Insekten, Amphibien, Fischen und Früchten. Der griechische Wortstamm für Basilisk ist Basileus, was König bedeutet. Das beliebte Basilikum ist das Königskraut und eine Basilika ist eine königliche Halle. Auch die Stadt Basel leitet sich vom gleichen Wortstamm ab. Sie hat übrigens eine eigene Basiliskensage. Das war die heutige Episode von Sagenhaft, einem Podcast, wo Mythos und Realität aufeinandertreffen. Wir haben uns heute die Sage von Basilisken angesehen, eine Sage aus dem ersten Wiener Gemeindebezirk mit einer langen Vergangenheit. Mein Name ist Kurt und ich war heute euer Gastgeber. Ich hoffe, ich kann euch auch bei der nächsten Episode von Sagenhaft wieder begrüßen.